EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Ja, hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich mal wieder auf eine Supporter-Folge mit ServiceNow. Zur Vorbereitung google ich, klar, checke die Webseite ab, das LinkedIn-Profil meines Gastes. Was lese ich da? The world works with ServiceNow. Lassen Sie die KI arbeiten. Wenn es bei unseren Kunden läuft, funktioniert die Welt. ServiceNow ist eine cloudbasierte Plattform, die Prozesse digitalisiert und automatisiert. Ich freue mich auf einen Gesprächspartner, der sich schon sehr lange mit KI beschäftigt, der vielfältige Einblicke in KI-Projekte verschiedener Retailer hat. Und ich bin natürlich auch gespannt, welche konkreten Use Cases hinter diesen Slogans stecken. Michael Wallner, genannt auch Mike, AI Mike, Go-to-Market Leader ServiceNow.
Manche Kunden fühlen sich schneller an als andere, aber sie enden meistens am gleichen Zieldatum, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Fakt ist aber auch, wer jetzt live geht, hat einfach jetzt den Vorteil, bis der Rest live ist. Das ist so. Und die, die es verstehen, sind durchaus aggressiv unterwegs und sagen, dann machen wir das jetzt.
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke mit euch in diesem Podcast gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Meine erste Frage an Mike: Welche Rolle spielt KI für dich als Vater?
Also KI spielt für mich als Vater dementsprechend eine große Rolle, da meine Tochter sehr interessiert an Technologie ist. Die ist jetzt 4 Jahre alt. Hat mir auch gestern wieder gesagt, sie würde gerne ein pinkes iPhone besitzen. Und KI ist einfach Teil der Zukunft. Und ich habe mit meiner Tochter einen Podcast zusammen gemacht. Ihre kreativen Ideen kombiniert mit meinem leicht technischen Flavor bringen mich einfach dazu, dass ich meiner Tochter solche Dinge nahe bringen kann und Spaß haben gleichzeitig und sie nicht einfach nur vor den Fernseher setzt und irgendeine Comic-Sendung anschauen lasse. Und das ist total spannend für mich, was KI eigentlich für einen Vater möglich macht.
Ja, ist auch interessant, weil du sagst, meine Tochter ist technikaffin und ich hätte jetzt erwartet, dass sie älter ist. Es ist so interessant, dass du, also sie ist 4 und sie ist technikaffin. Stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal kurz vor. Was ist dein roter Faden in deinem Lebenslauf?
So, ja, super. Also nochmal auch vielen Dank für die Einladung. Bin der Michael oder AI Mike, wie sie mich generell nennen. Deswegen darfst du mich ja auch Mike nennen. Bin jetzt seit 10 Jahren im KI-Umfeld unterwegs. Beziehungsweise, wenn ich mein Studium dazu zähle, sind 15 Jahre. Und KI ist tatsächlich dieser rote Faden, der mich begleitet. Es ist sehr spannend. Ich habe studiert und wusste irgendwie nicht, was man mit Mathematik und Programmieren anfangen kann. Mein erster Arbeitgeber hat gesagt, ich weiß ganz genau, was ich mit dir anfange. Haben mich nach einer Werkstudententätigkeit eingestellt und ab da hatte ich das KI-Label. Das zieht sich eigentlich durch jede Rolle, jeden Job, jeden Arbeitgeber. Es hat sich nur einfach verändert von Hands-on zu jetzt Kunden begeistern mit Technologie.
Und seit wann beschäftigst du dich mit KI? Also wie viele Jahre sind das dann ungefähr?
Also wenn ich es ganz exakt beziffern müsste oder dürfte, sind es 14 Jahre. So zweites, drittes Semester hat es dann an der Uni angefangen, wo dann die Kurse gekommen sind, wo man sagt, okay, jetzt machen wir KI-Lösungen. Und ja, das war natürlich sehr wissenschaftlich und sehr, ich sag mal, also jetzt weniger Business Cases und ich löse ein Problem, das wirklich Menschen betrifft. Aber damit hat es angefangen. Und dann bin ich nie mehr losgekommen.
Ja, sehr gut. Und nutzt du KI auch privat? Also du hast eben erzählt von dem Podcast mit deiner Tochter, aber du bist so für mich so jemand, wir hatten ja ein Vorgespräch zusammen, so jemand, der so KI so lebt. Gibt es irgendwelche Sachen, die du privat auch mit KI managst oder Privatsachen generierst sozusagen?
Also wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, würde sie sagen, dass ich zu viel mit KI privat mache tatsächlich. Ist aber tatsächlich, es ist ein Hobby. KI hat einfach die Möglichkeit, ich lebe da meine Kreativität aus. Ich habe klassische Chatbots für Dinge. Ich habe einen Chatbot für meine Frau gebaut, die ist Physiotherapeutin, dass die ihre Unterlagen schneller durchsuchen kann für Behandlungsverläufe und so weiter. Also nicht mit Kundendaten, versteht sich von selbst. Mhm. Ich habe aber selber auch einen eigenen Podcast. Ich generiere eigene Musik. Ich bin jemand, der gerne Lieder schreibt, aber ich kann einfach kein Instrument spielen. Also gebe ich einfach meinen Liedtext an die KI und die macht mir dann einen richtig tollen Country-Song draus. Und eigentlich jede Nuance, die mir irgendwie durch den Kopf geht, jage ich einmal durch irgendein KI-System und gucke, was passiert. Und oft hat das gar keinen Mehrwert oder auch keinen Produktivitätswert für mich, aber ich kann Kreativität ausleben. Und dann gibt es wieder diese ein, zwei Momente, wo ich mir denke, wow, zum Beispiel der Chatbot für meine Frau, wo sie ihre eigenen Unterlagen durchforsten kann, wo ich sage, wow, ich kann den Menschen helfen, indem ich 3 Knöpfe klicke und die KI macht den Rest für mich. Das ist Wahnsinn.
Was würdest du denn sagen, ist Kreativität im Bereich von KI? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, also es ist ja das Riesenthema gerade, Gen-AI, also generierende KI, die ist ja gefüttert mit Daten und nur weil sie gefüttert ist mit Daten, kann ich überhaupt neue Daten generieren. Ne? Was ist denn dann das Kreative dran? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, ja, nee, das ist ja nur eine Zusammenfassung oder ein Ausschnitt, ein anderes Kombinieren von den eh schon generierten Daten. Du machst ja eigentlich nichts. Warum findest du es kreativ? Und danach sprechen wir auch über ServiceNow und über eure Kundencases. Aber ein paar Sachen wollte ich vorher hier mal abfrühstücken, ja?
Genau. Nee, passt. Sehr, sehr, sehr gut. Ich rede natürlich auch gerne über meine Hobbyprojekte, weil das natürlich Hobby ist. Das ist immer Spaß. Und Kreativität. Also da muss ich eins vorwegschieben. Und das ist ganz wichtig. Das ist dieses Thema Menschen und Change Management und wie KI augmentiert und nicht ersetzt, das ist für mich ganz wichtig. Und ich glaube, um kreativ mit KI zu sein, muss ich ein gewisses Vertrauen in die KI haben, aber auch eine gewisse Skepsis zu sagen, ist denn der Output jetzt neu, spannend und kreativ und macht der was? Oder ist es einfach nur was Runtergeleiertes, was es schon gibt? Und dann gehe ich zum Beispiel her und sage, kommt mir wieder ein Liedtext durch den Kopf, den ich mir gerade selber ausdenke, dann schreibe ich mir das runter und denke mir, cooler Song, hatte so nicht ganz den Vibe. Und dann gebe ich den Songtext an die KI und sage, du, wie würdest du denn diesen Songtext umstrukturieren, dass es ein bisschen besser klingt? Dann arbeitet die KI mit meinem Wissen und dann nehme ich das Wissen der KI zurück und denke drüber nach, macht Sinn. Und dann irgendwann komme ich raus an einem Liedtext, den ich irgendwie selber geschrieben habe, mit ein bisschen Hilfe, mit einem Co-Writer, das war dann meine KI. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich sage, okay, und jetzt habe ich einen Country-Song im Kopf oder das ist jetzt ein Heavy-Metal-Song oder das ist jetzt ein Techno-Lied oder sowas. Und dann gehe ich an die nächste KI ran und sage, guck mal, ich habe ein Lied geschrieben, mach mir mal einen Song draus, das so und so klingt und dann beschreibe ich meinen Song. Und der Prozess, der geht dann über manchmal Minuten, manchmal sitze ich auch Stunden abends da für ein Lied. Und dieser kreative Prozess zu verstehen, okay, jetzt hat die KI wieder irgendwas produziert, was so langweilig ist oder so, ja, habe ich schon 100-mal gehört, bis hin dann die KI dahin zu driezen, das zu tun, was ich in meinem Kopf habe. Den Prozess finde ich faszinierend, weil ich für mich selber mitdenken muss, kreativ bin, aber Sachen erledigt, die ich selber nicht kannte. Und das ist so für mich so ein kreativer KI-Prozess. Und das kann ich privat machen. Ich kann das natürlich auch im Business-Kontext machen. Da ist es natürlich unendlich viel schwerer, als jetzt mal so einfach ein Lied zu schreiben mit KI. Aber ich glaube, das sind wir heute auch da, oder? Dass wir über das schwierigere Thema dann nochmal sprechen.
Genau, also gehen wir auf den Business-KI-Kontext. Worunter sollten wir alle ServiceNow abspeichern, wenn es um diese Thematik geht? Was macht ihr und was macht ihr vielleicht auch nicht?
Der Slogan, den man online sieht, dass wir die AI-Plattform für Business Transformation sind. Das klingt erstmal ziemlich fancy, aber was bedeutet das? Also wir können eigentlich 3 Dinge und die können wir richtig gut. Workflows. Das heißt, Automatisierung mit und ohne AI in jeglicher Nuance.
Damit verbinde ich euch auch.
Genau. Ja. Man kennt uns quasi als Workflow-Company. Also ich verbinde Systeme im Unternehmen und automatisiere Prozesse. Dann jetzt mit dem Thema Agentic AI. Sprechen wir wahrscheinlich dann auch nochmal drüber. Das erkläre ich dann hernach nochmal, was das genau bedeutet. Oder eben auch nicht. Wir wollen so ein Orchestration Engine sein. Das heißt, dass ich nicht nur eine Automatisierung treibe, sondern mit KI diese Automatisierung orchestrieren kann. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte ist Governance. Wir machen, wenn wir KI machen, müssen wir Governance machen. Und wir sagen, wir machen nicht nur die Governance für uns, sondern wir machen es für jedes Unternehmen unternehmensweit. Das sind so die 3 Aspekte, die ich in meinen Talktracks habe, wie ich uns wahrnehme und ich uns auch am Markt positioniere. Ich glaube, wenn man mit anderen Kollegen spricht, die würden was anderes sagen. Aber KI spielt natürlich, egal was die Leute sagen, es ist immer mit KI. Das ist auf jeden Fall in unsere Plattform eingebacken, sage ich jetzt mal.
Eingebacken, die KI, sehr schön, so haptisch. Was sind denn so typische Sätze, die du in Kundengesprächen mit Retailern hörst? Also was begegnet dir da so?
Das ist spannend, weil also Retailer ist ja nicht gleich Retailer. Und es gibt Retailer, die sagen so, wir müssen all in gehen mit KI und wir gucken an, was könnt ihr, was können andere, um im Marktwettbewerb sozusagen stabil zu sein oder einen Advantage, was auf Deutsch Vorteil zu haben. Sorry für mein Englisch ab und zu. Das ist, wenn man den ganzen Tag Englisch arbeitet, dann kommt man da natürlich hin.
Ich kann dir folgen.
Der Vorteil ist natürlich, wenn ich auf KI setze und Prozesse automatisiere, dann bin ich Vorreiter. Das ist so die eine Seite. Es gibt aber auch Retailer, die sagen, ehrlich gesagt, überfordert uns das. Und warum? Weil sie haben vielleicht, ja, die reden ja nicht nur mit ServiceNow. Ein Retailer hat mit Sicherheit auch ein SAP zum Beispiel, weil ich muss ja die Logistik, die Supply Chain basiert ja höchstwahrscheinlich in den meisten Retail-Unternehmen auf SAP. Ich habe eine Microsoft als Office-Produkte. Ich habe so viele Anbieter, die über KI sprechen und irgendwo kommt die Überforderung. Man weiß, man muss und möchte, man weiß es aber nicht wie, mit wem, wann und wo. Und diese Mischung aus, wir wollen unbedingt und sind super aggressiv zu, wir sind ein bisschen gelähmt von diesem ganzen AI-Buzz und dann alles in dem Spektrum drin. Und das macht den Spaß beim Retail so, weil die Use Cases gibt es. Es gibt eine Menge, aber jeden Kunden muss ich anders anpacken und den dahin führen. Und manchmal ist es ein super schneller Prozess und manchmal ist es ein längerer Prozess. Es gibt aber kein richtig oder falsch. Also jede Seite hat ihre Daseinsberechtigung und mein Job ist halt dann, die da abzuholen, wo sie stehen.
Das ist auch das, was wir beobachten im EHI, auch in unseren Studien. Also, dass es da eine total große Bandbreite gibt, wie du ja auch sagst, Retailer nicht gleich Retailer. Es ist einfach total divers im Handel. Was wären denn dann so erste Schritte in dem Case, sagen wir, das überfordert uns alle? Also, das kann ich auch total nachempfinden. Wie geht man denn da überhaupt vor? Also, wo packt man an?
Ich versetze mich immer in die Lage der Leute. Das ist so, was ich persönlich versuche jetzt als Mitarbeiter von ServiceNow oder grundsätzlich als Mensch zu sagen, okay, ihr seid überfordert. Was ist denn eigentlich euer Anliegen? Und was will denn ein Retailer? Ich nehme jetzt mal einer meiner Lieblingsretailer, weil ich dort auch schon in Texas einkaufen war. Sorry, aber es ist Aldi. Einfach deswegen, weil die sehr, sehr kundenzentriert sind und auch gerade in den USA mit dem Pricing einen sehr tollen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen. Und dann versetze ich mich in die Lage, okay, ich bin jetzt ein Aldi-Mitarbeiter, was ist denn eigentlich mein Painpoint? Und mein Painpoint als Mitarbeiter ist, ja gut, was ist denn, wenn eine Kasse kaputt geht? Dann muss ich die Kasse schließen und ich habe einen Zulauf von ganz vielen Menschen, die stehen da Schlange, wie fühlt sich mein Kunde? Und dann spinne ich diese Geschichte von mir selber als Kunde bei Aldi, wie ich mich fühle. Und dann kann ich auch einen CIO oder jemand, der für dieses Thema verantwortlich, abholen und sagen, guck mal, dir geht es um den Kunden. Das ist dein Hauptziel als Retailer. Aber um deinen Kunden glücklich zu machen, musst du deine Mitarbeiter glücklich machen. Und da hakt es vielleicht manchmal an den Systemen. Wollen wir uns nicht mehr einen Use Case anschauen? Zum Beispiel, Kasse ist kaputt, wie gehst du vor? Wie könnten wir den mit KI lösen? Und dann habe ich dieses große Problem, ich muss KI machen, auf einen Use Case eingedampft. Und dann ist es so, okay, lass mal überlegen. Ja, wir haben das Problem, dass der Mitarbeiter da dann anrufen muss in der Hotline und die Hotline sitzt aber nicht in dem Land. Dann haben wir eine Sprachbarriere. Dann ist es oft so, dass das vielleicht zu Zeiten passiert, wo gerade mehr los ist, dann dauert es länger. Was könnten wir tun? Und dann sind wir in einem richtigen Gespräch. Du hast mir eigentlich gerade deine ganzen Painpoints genannt. Lass uns das mal aufskizzieren, wo jetzt KI da wirklich reinkommt. Oder ist es denn überhaupt KI? Können wir das Problem ohne KI lösen? Und das baut dann schon mehr Vertrauen auf und das Gefühl für, ich löse ein Businessproblem und es muss nicht KI sein. Das ist so die Herangehensweise.
Ihr schafft dann quasi eine erste User-Story, einen ersten Use-Case und dann lernt man daraus, entwickelt ein Verständnis, um dann darauf aufzubauen und Akzeptanz zu schaffen und so, oder?
Genau, das ist der Case. Das ist genau die Herangehensweise. Und ich sage auch oft, wir als ServiceNow kommen ja traditionell aus der IT-Schiene. Wir sind ja, wenn man heute in eine Firma geht und fragt, was ist ServiceNow, dann würden die sagen, ach, das ist doch unser IT-Ticketing-System. Das ist so der, wir können viel mehr als das natürlich, aber da kommen wir her. Und ich sage auch immer, das ist doch super, fangt da an, wo wir eh schon sind. Fangt in der IT mit einem Use Case an, lernt, baut dieses Vertrauen und auch die Selbstvertrauen auf, dass KI helfen kann. Und dann replizieren wir das von dem IT in den HR-Bereich, in den Supply-Chain-Bereich, was im Retail auch mega spannend ist. Aber lernen wir irgendwo, wo so die Kernkompetenz ist und dann gehen wir von da. Und ich hatte ja schon erwähnt, jeder Retailer ist anders, aber eins haben sie gemeinsam, die haben alle die gleichen Probleme. Und das macht es dann wieder einfach, weil jetzt kann ich wenn ich als Retailer was vorlebe, bin ich ja automatisch die Blaupause für die anderen Retailer, die dann relativ schnell nachziehen wollen. Und so kommen wir da eigentlich relativ gut im Retail-Bereich, hoffentlich in der Innovationsschiene rein, sehr, sehr schnell.
Und wenn ich mir jetzt mal in so eine C-Level-Ebene gehe und du erzählst mir das dann, ja, wir fangen klein an, wir machen hier so einen Use Case, aber wie lange dauert das dann? Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, ich weiß, jedes Unternehmen ist anders, bis man das dann so ausgerollt hat, bis da auch das zu einer AI-Company irgendwo wird, weil das ja auch ein kultureller Shift ist. Das ist ja auch ein Shift, den wir gerade alle auch im Kopf haben. Aber ich habe das Gefühl, auch ich persönlich bin erst am Anfang und schöpfe überhaupt nicht das Potenzial aus, was ich zum Beispiel aus ChatGPT allein schöpfen könnte. Ne? Also wie lange dauert das? Und auch vielleicht hast du auch KPIs, also was habe ich auch davon? Ne? Also deswegen wird es ja gemacht. Ne?
Genau. Da muss man unterscheiden, glaube ich, auch nach Größe des Unternehmens. Ich darf einen Retailer, den darf ich leider nicht erwähnen, aber etwas Ähnliches zu dem, was ich gerade erzählt habe, haben wir tatsächlich sehr, sehr zügig, sehr, sehr schnell durchgezogen mit dem Retailer. Ich hoffe, vielleicht in 12 Monaten von heute, je nachdem, wer den Podcast hört, weiß dann auch, über wen ich rede. Der Retailer ist aber etwas kleiner als jetzt die ganz großen Ketten, die man so kennt. Macht es bedeutend einfacher, weil ich kleinere Prozesse habe, kleinere Entscheidungswege, kleinere Räume, in denen ich mich bewege. Online-Retailer ist natürlich nochmal was anderes, weil die sind ja Digital Native, die sind ja im Internet geboren sozusagen.
Aber ihr habt sowohl Pure Player als auch stationäre Händler, ne? Im Portfolio.
Wir haben beides, genau. Und das Spannende ist, also man kann es zwar nicht genau sagen, aber ich sage jetzt mal, innerhalb von 3 Monaten kriege ich durchaus einen High-Value-Use-Case gewuppt, wenn ich das möchte. Dazu braucht es Commitment von der Vendorenseite, also uns, vom Kunden, vielleicht ist ein Partner drin und ich brauche den Willen. Also der unbedingte Wille muss da sein. Auf der anderen Seite gibt es dann auch, wenn ich jetzt auf größere Retailer schaue, da setzt man das Ganze dann natürlich ein bisschen strategischer auf und sagt, okay, ja, wir verstehen, wir wollen über einen Use Case skalieren und dann mehr machen, aber wir wollen eigentlich gleich mehrere Use Cases gleichzeitig tackeln. Und um da dann natürlich sich einen Plan zu überlegen, eine Strategie, dann Richtung Budget zu gehen, diese Zyklen sind halt dann wesentlich länger. Da reden wir dann nicht mehr von Wochen, sondern dann eher auch von Monaten. Da ist dann die Hoffnung, dass über das Volumen und diese strategische Roadmap, die sehr, sehr schnell dann durchgeführt werden muss, einfach mehr Leute da sind, die viel, viel schneller liefern. Und kommt man am gleichen Ende raus wie vielleicht der kleine Retailer, es fühlt sich nur langsamer an. Und das, glaube ich, ist auch was so ein Learning, das ich habe. Ist nicht nur im Retail, das ist grundsätzlich so, wenn ich in einem Industrievertical unterwegs bin. Manche Kunden fühlen sich schneller an als andere, aber sie enden meistens am gleichen Zieldatum, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Fakt ist aber auch, wer jetzt live geht, hat einfach jetzt den Vorteil, bis der Rest live ist. Das ist so. Und die es verstehen, sind durchaus aggressiv unterwegs und sagen, dann machen wir das jetzt.
Mhm. Und wenn du, eben hattest du das Beispiel Kasse kaputt, ne? Was wären denn noch so Use Cases, die ihr für Händler mit KI umsetzt? Also ich denke, es gibt sehr viele, aber vielleicht kannst du so ein paar Beispiele nennen, um das für uns und die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mit Leben zu füllen, dass wir uns ein bisschen mehr darunter vorstellen können.
Einer meiner Lieblings-Use Cases, den haben wir einem Retailer vorgestellt, der ist gerade in Evaluation, wie man das so schön nennt. Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil Spinat-Shortage oder wie heißt es, also Knappheit von Spinat. Kinder, also ich auch, meine Tochter lieben Spinat, ich als Erwachsener liebe auch Spinat.
Meine Tochter nicht.
Und jetzt
nicht.
Ist in Spanien mit, nicht, oh wow.
Nee, ich krieg fast kein Gemüse in sie rein. Sie hat mir auch mal gesagt, also sie ist 2,5, sie hat neulich zu mir gesagt, das esse ich nur in der Kita. Ja, was willst du machen? Ich biete es an, aber Erbsen zum Beispiel, hat sie mir gesagt, isst sie nur in der Kita. Was soll ich machen? Ich kann sie ja nicht zwingen. Aber gut, wir tragen nicht zum Spinat-Shortage bei, aber erzähl weiter.
Okay, da muss ich kurz einwerfen. Meine Tochter hat sich letztes Mal beschwert, warum es nur Kuchen am Nachmittag gibt, ob ich ihr nicht einen Salat machen kann.
Wow, okay. Da müssen wir uns später nochmal unterhalten, wie du das hinkriegst.
Wahrscheinlich eher meine Frau, nicht ich. Aber genau, Spinat-Shortage. Spannend. Weil, wenn in Spanien eine Dürre ist, also ein Großteil vom Spinat kommt aus Spanien. Nicht nur, aber es gibt Retailer, die beziehen den einfach aus Spanien. Nähere Wege, ich muss es nicht über verschiedene Kontinente jagen. Jetzt ist da eine Shortage. So, jetzt geht es aus. Und was mache ich denn jetzt? Ich habe erstmal gar keinen Indikator, dass das ausgeht. Warum? Weil ich, das Zeug ist in SAP vielleicht oder in anderen Logistikdatenbanken, im Transportmanagementsystem. Ich habe überhaupt keinen Überblick, was passiert und was machen die Nachrichten. Ich sehe das nicht. Und jetzt passiert auf einmal der Worst Case, das Regal ist leer oder in dem Fall die Kühltruhe. Und wir haben ja Kühlkette, ist ja sowieso, also die Kühlsachen sind ja sowieso, die haben wir habe ich gelernt, in der Höhle der Löwen, haben den wichtigsten und teuersten Platz, die Kühlung. Das ist so der Platz, jetzt ist der leer und jetzt verliere ich hier Marge und Möglichkeit. Jetzt kann ich reaktiv arbeiten als Retailer und sagen, gut, dann lege ich halt Erbsen rein. Und jetzt kommen Kinder und sagen, hey, Erbsen sind kein Spinat. So, dann kaufen Eltern das nicht. Also ich will eigentlich vorher wissen, dass das passiert und will dann einen optionalen Weg haben, einen anderen Bezugsweg zu haben. Das kann ich auch ohne ServiceNow schaffen. Ich sage jetzt nicht, dass es nur mit ServiceNow geht. Mit ServiceNow ist es halt einfach so, wir sind so ein, wie ich gesagt habe, so ein Enterprise-Kleber. Ich klebe einfach meine verschiedensten Applikationen zusammen, monitor das, lege die AI drüber, die sich das anschaut und sagt, oh, ich sehe Signale, die Inventur geht runter, das Wetter, die Nachrichten, also es sind so viele Dinge. Lieber Head of Supply Chain, wollen wir uns nicht überlegen, ob wir vielleicht nicht nur auf Spanien beziehen, sondern vielleicht auch rüber, keine Ahnung, in Nordafrika einen Anbau finden oder irgendwo, der eine gute Proximity hat oder von der Sustainability, also von der Nachhaltigkeit logisch ist. Und dann spreche ich mit der AI über mein Problem und löse dieses Problem, bevor es passiert. Persönlicher Case, ich will nicht zu viel Werbung machen, aber ich liebe Ben & Jerry's Eiscreme und die ist immer aus in unserem Supermarkt hier im Ort. Der ist ums Eck und die ist immer aus. Und ich denke mir immer, wenn die das System hätten, dann hätte ich meinen konstanten Supply an Ben & Jerry's Eiscreme. Das ist einfach ein Use Case, der ist wesentlich komplexer als jetzt Kasse kaputt. Der bedarf viel mehr Aufwand, viel mehr Durchdenken, viel mehr Orchestrierung, hat aber jetzt den hohen Wert, dass ich ja, das ist jetzt nur ein Beispiel Spinat, wenn ich jetzt genau diese Strecke über jedes meiner Produkte habe, dann ist meine Supply Chain nahezu gesichert, weil ich immer weiß, was passiert. Ich will ja gerade auch bei den Produkten, die einen hohen Turnaround im Regal haben oder auch eine hohe Marge und einen hohen Turnaround, die dürfen mir nicht ausgehen. In der Regel gehen die nicht aus, aber wer garantiert mir das? So, und jetzt habe ich auf einmal ein System, das mir das nahezu garantiert. Für mich als Unternehmer natürlich super.
Voll, auf jeden Fall. Wenn du sagst, das machen wir ServiceNow, das kann man aber natürlich auch mit anderen machen. Was sind denn Gründe, warum ich mit euch zusammenarbeiten sollte? Also worin seid ihr richtig gut?
Ja, wir sind der Klebstoff. Klebstoff ist so das Kernwort, das ich auch bei Kunden immer verwende. Weil ja, ich kann mir, das ist vielleicht die Zuhörer, je nachdem wer jetzt zuhört, man hat das bestimmt gehört, das Wort Data Lake. Das war so ein Buzzword, das in der Industrie war. Ich zentralisiere alle meine Daten. Heißt aber nicht, dass ich sie zentralisiert habe und wirklich alle Daten in Echtzeit visibel habe. Und was wir tun, wir wollen gar nicht Daten von links und rechts irgendwo reinkopieren und visibel machen. Wir können diese Applikationen so verbinden, ohne was zu bauen, großartig Code zu schreiben, hohe Investitionen in irgendwelche Data Lakes zu machen. Wir kleben einfach zusammen. Und das ist was, was wir halt extrem gut können, schon seit Jahren, Jahrzehnten. Und das ist so unsere Unique Value Proposition, dieses Zusammenkleben von Applikationen. Jetzt könnte ich als Firma sagen, ja gut, mache ich selber, kann ich selber bauen. Aber bauen dauert einfach viel, viel länger als kleben. Das ist so. Mhm. Und deswegen, das ist was mir in meinem Job auch Spaß macht, dass ich halt weiß, dass wir das schnell können. Dann ist halt der Spaß viel größer, wenn ich weiß, dass es schnell geht.
Ja, voll. Du lächelst mich auch so durch das Smartphone an. Ich fühle das voll, deine Energie. Was würdest du denn sagen, sind Herausforderungen auf Handelsseite? Woran können Projekte scheitern? KI-Projekte.
Es soll jetzt nicht negativ klingen, aber es ist immer der gleiche Aspekt, der Mensch selber. Also der Amerikaner würde sagen, es ist eine Opportunity, also es ist eine Chance für uns. Es ist kein Problem, aber es scheitert meistens am Menschen. Und eigentlich gar nicht am Menschen selber, sondern an der Art und Weise, wie wir die Menschen auf dem Weg mitnehmen. Und was passiert ist, leider zu oft, und das habe ich leider in den letzten 10 Jahren auch zu oft erlebt, da ist ein neues System, eine neue Idee, ein neues Produkt, das werfe ich raus und sage, so, ich habe KI geworfen, wir sind super, wir sparen uns jetzt 100 Millionen im Jahr ein, wir brauchen euch Leute nicht mehr und die da sind, ihr nehmt KI her. So, das ist so der ganz große Big Bang, von dem alle reden. So funktioniert es aber nicht. Und warum? Weil, wenn ich heute einen neuen Job anfange, das ist immer so mein Bild, wenn ich heute in eine neue Firma gehe, dann habe ich 2 Monate Onboarding, wo ich lerne, was macht die Firma, wie funktioniert die Firma, was braucht die Firma, was ist mein Job, mit wem muss ich reden, wen muss ich kennenlernen. Und von der KI gehen wir davon aus, dass ein Mensch einfach KI kriegt und dann versteht, was KI ist. Diesen Weg zu gehen, zu sagen, okay, ich treibe einen Use Case, jetzt wenn ich nochmal zu der Kasse zurückgehe, ich treibe den Use Case, dann muss ich in die Stores reingehen und muss die Leute mitnehmen und sagen, guck mal, hier ist ein Training, das ist der neue Weg. Der ist besser, weil. Und ich muss den Leuten auch sagen, warum das besser ist für sie. Nicht einfach sagen, es ist effizienter Punkt, sondern eine Erklärung geben. Ich muss denen ein Training geben. Und wenn die dann anfangen, das zu nutzen und mir dann die Mehrwerte reinpurzeln, kann KI nicht schiefgehen. Dann kann es nicht schiefgehen. Wenn ich aber erwarte, dass die Leute das einfach so mitmachen, so funktionieren wir Menschen ja nicht. Und das ist, glaube ich, dieses Change Management ist der größte Entscheidungsfaktor.
Ich meine, ich bin jetzt so 12 Jahre im Berufsleben oder so und ich weiß noch, vor 12 Jahren war so SEO so ein Ding, SEA, überhaupt, dass wir stärker Prozesse digitalisieren, wegkommen von Excel-Tabellen. Das war so in meinem Berufsleben, dass wir teilweise auch schon automatisieren, aber wenig. Und es ging ja immer darum, die Leute mitzunehmen. Also das ist ja jetzt nichts Neues in dem Sinne, dass wir die Leute mitnehmen müssen. Aber ich verstehe das natürlich voll, dass das auch bei KI total wichtig ist. Ich verstehe total, was du sagst. Würdest du denn sagen, es gibt in Bezugnahme auf diese Mitnahme von Menschen in Bezug auf KI etwas, was neu ist? Also ist es diesmal ein bisschen anders?
Ja, die Leute sind, und es tut mir leid, wer auch immer zuhört, aber die Leute sind desillusionierter, sagt man das so, weil man denkt, okay, cool, guck mal, was KI mit ChatGPT alles kann. Das ist ja schon so schlau, das ist ja selbsterklärend. Es ist ja so easy und man schließt oft, okay, für mich ist es easy, also musstest du ja auch können. Und weil das so ein Hype ist, hat man immer das Gefühl, ja, das ist jetzt das Ding, das kann jetzt jeder. Das ist jetzt ganz einfach. Aber ich finde es schön, dass du zum Beispiel SEO nennst oder die Digitalisierung allgemein. Das Thema war immer das Gleiche, nur der Hype ist gerade so stark. Und fairerweise, ich will jetzt nicht nur mit Fingerpointing machen, der Druck von außen auf Unternehmen oder auf Personen ist natürlich auch so immens, dass sie das tun müssen, dass man manchmal, wenn man unter Druck arbeitet, ist man manchmal einfach an dem Punkt, wo man sagt, okay, das muss jetzt gehen und ganz vergisst, dass das so einfach nicht funktioniert. Und das sind so diese ganzen Nuancen. Ich glaube auch, dass die Firmen, wie gesagt, einer der Retailer macht das sehr, sehr gut, mit denen ich Kontakt habe. Die das verstehen und die so ein KI-Mindset, KI-First-Mindset in der Firma implementieren und auch vorleben und die mitnehmen und kontinuierlich und schrittweise vorgehen und den Druck von außen abfangen und nicht weitergeben, die haben einfach die besten Chancen. Meine zweite Lieblingsherausforderung ist, und das ist was, da kriege ich auch immer so ein bisschen innerlich, ja, da brodelt sie mir hoch, wenn wir sagen, okay, wir werfen jetzt einfach mal ganz viel Geld raus, machen KI und alles ist gelöst. So hat es noch nie funktioniert. Und das ist dieses, Amazon nennt diesen Mechanismus Working Backwards. Also Amazon ist ja auch ein Retailer, tatsächlich. Also das ist also die Blaupause eigentlich für, wie mache ich Customer Obsession, wie baue ich das in meinen Prozess ein. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich 4,5 Jahre bei Amazon Web Services gearbeitet habe. Das heißt, ich habe das in echt erlebt. Und was macht man da? Man geht her und guckt sich an, lieber Kunde, was ist dein Problem? Und dann überlege ich mir, wie löse ich das Problem? Das Problem ist leider, dass, sage ich das jetzt tatsächlich, dass Software-Vendoren wollen natürlich KI verkaufen. Und je mehr KI verkaufe, desto besser ist es für meine Marke. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig für Unternehmen. Und dann auch irgendwann bei diesem ganzen Wald sehe ich die ganzen Bäume nicht mehr und investiere einfach mal blind in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und ich bin ein totaler Freund davon zu sagen, ich löse ein Problem nach dem anderen. Und ich überlege mir, was ist das Problem, das mir am schnellsten einen ROI bietet und wie skaliere ich das? Und dann arbeite ich tatsächlich wie Amazon, weil genauso machen die das auch. Und witzigerweise, wenn ich ein Problem gelöst habe, kommt irgendjemand so ums Eck und sagt, du, das war schlau. Ich habe da noch eine andere Idee. Und dann ist es wie so ein Wildfire, dass sich das verselbstständigt. Aber einfach KI werfen, und dann scheitern wir. Da hat der Gartner auch erst diese Studie raus. Ich glaube, was Gartner oder was McKinsey, ich weiß es gar nicht mehr. 95% aller Gen-AI-Projekte scheitern. Und es liegt genau an dem, ich habe keinen Business-Use-Case oder ich nehme die Leute nicht mit.
Du bezeichnest dich bei LinkedIn ja auch als Thought Leader. Ist für mich auch so ein relativ neues Buzzword. Was würdest du denn sagen, was für Skills brauchen Managerinnen und Manager heute, eben auch in Zeiten von KI?
Das ist schwierig, weil also es gibt keine Blaupause. Was hilft, ist natürlich klar Vertrauen in KI und die Menschen drumherum. Aber, und das ist das, was mir hilft, das ist so, glaube ich, mein Steckenpferd, was Leute in meiner Vergangenheit oft über mich gesagt haben, dieses Out-of-the-Box-Denken. Und dieses, ich setze mich mal hin und überlege, ich bin jetzt im Retail, ich überlege mir jetzt mal nicht den klassischen Use-Case, über den wir schon seit Jahren diskutieren oder die klassischen Probleme, die wir haben, sondern bin einfach mal kreativ und sage, wow, was könnten wir denn eigentlich noch machen? Kann ich zum Beispiel im Retail, wenn ich eh schon eine Online-Plattform habe, kann ich Amazon kopieren. Die machen diese sogenannten, das nennt sich Recommender Engine. Also die gehen her und sagen, ah, du hast hier die, ich weiß nicht, das Proteinpulver gekauft, dann musst du ja auch bestimmt Kreatin kaufen, weil das die Muskeln ja noch mehr boostet. Willst du nicht, hier ist ein Rabatt. So, das nennt man Recommender Engine oder man kennt es auch von Netflix. Du hast das angeschaut, schau doch das an. Kann ich das auf meiner Webseite machen? Kann ich das ausprobieren? Und dann machen bestimmt schon Unternehmen oder machen bestimmt schon Retailer in Deutschland, vielleicht nicht alle. Und von da spinne ich die Idee dann mit jemandem in meinem Team oder vielleicht mit meinem eigenen Leadership, die dann sagen, ja, Moment, aber wir wollen ja eigentlich den Kanal gar nicht treiben, wir wollen ja nicht das machen und dann wieder mit einer neuen Idee kommen. Und dieses Ideen werfen und dann vielleicht auch so einen Backlog an Ideen haben und dann, und das ist auch so ein Mechanismus, den haben wir auch bei Amazon geklaut, dieses Design Thinking, vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal mit Leuten, die like-minded sind, die die gleiche Vorstellung haben, die die gleichen Drive haben, gehe ich einfach in den Raum rein und sage, hey, guck mal, das sind meine Ideen. Was habt ihr für Ideen? Lasst uns spinnen. Und dann komme ich vielleicht mal mit einer Idee ums Eck, die vielleicht komplett crazy ist und kann aber dann einen Business Case rausrechnen. Dann probiere ich das und auf einmal bin ich kein AI First mehr, sondern vielleicht bin ich dann ein AI Disruptor auf dem Markt, weil ich mit einer Idee gekommen bin, die nicht mehr Amazon hatte. Und das sind so ganz einfache Mechanismen, die sind nicht schwer, die muss ich gar nicht lernen. Ich brauche eigentlich nur ein Whiteboard und muss immer mal wieder meine Ideen runterschreiben und kommunizieren drüber. Und das, glaube ich, hilft ungemein und das ist halt das, ich habe zu viele Ideen tatsächlich, ich bin ein Mensch, der wirft viele Ideen und 80% sind tatsächlich eher Schrott, aber die 20%, die dann weniger Schrott sind, sind vielleicht dann die, die zu was führen. Und da müssen wir hinkommen, dass wir auch mal, das ist ja der zweite Aspekt, Fehler machen ist gut, ist nicht falsch, es ist gut, weil der Fehler bringt mich ja zum Erfolg.
Ich kriege gerade richtig Bock loszulegen, wenn du das so erzählst. Und ganz entscheidend ist, wie immer, die Kultur. Ich glaube, das ist das, was du auch total rübergebracht hast. Letzte Frage. Du als absoluter KI-Mensch, gibt es so KI-Themen? Gab es schon mal was, was dich so überrascht hat oder auch etwas, wovor du dich fürchtest in Bezug auf KI?
Ja, fürchten tatsächlich. Ist eigentlich vor zwei Wochen, wenn du mich das gefragt hast, ich fürchte mich gar nicht, alles ist super.
Ja, wir können ruhig sagen, wann wir aufzeichnen, zeichnen am 10. September 25 auf.
Es sind eigentlich zwei Dinge passiert in diesen zwei Wochen. Zum einen habe ich ein Video gefunden von der Deutschen Telekom, das kann ich hier sagen, weil das auf deren YouTube-Kanal ist, das empfehle ich wirklich. Das ist zwar in deren Archiv schon, aber da zeigen die, und das Video ist witzig, es ist zwei Jahre alt. Also die Technologie ist ja schon viel weiter. Das ist von 2023, wo die aufzeigen, wie sie von einem jungen Mädchen, wo die Eltern Bilder auf Social Media teilen, was ich, by the way, gar nicht tue. Mein Kind ist nirgends online. Warum? Die zeigen in dem Video, wie ich das Gesicht ausschneide von dem Kind.
Aber ganz kurz, schickst du Fotos von deinem Kind über Messenger?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Das ist in der Familie ein sehr, sehr großes Topic.
Bei uns auch.
Da setze ich mich durch, weil ich will das nicht. Ich melde mir meine Tochter irgendwann in einem Alter, so sagt, das kann ich selber entscheiden, Papa, das ist mein Risiko. Und dann sage ich, okay, cool, du bist eine selbstbestimmte junge Frau, mach, was du richtig findest. Mit 4 Jahren kann sie das nicht und da entscheide ich und das ist... Ich will nicht, dass da Fotos rausgehen. Und da bin ich schon immer so. Und es kommt so ein Video, wo sie ein Kind älter machen und dann zeigen, was ich mit dem eigentlich anstellen kann. Identität klauen, irgendwelche Anrufe faken, Geld abzustauben und andere Dinge, die man vielleicht in dem Podcast nicht erwähnen möchte. Und da kommt mir als Vater von einer Tochter schon, also da kommen mir fast die Tränen, das macht mich fertig. Und dann gleichzeitig eine Woche später stellt, ich sehe das Video und eine Woche später stellt Google ihr neues KI-Modell vor für Image-Generierung, das nennt sich Nano Banana, cooler Name. Und dann habe ich mir überlegt, oh krass, was kann denn? Ich trigger das dann bis zum Extent. Und habe ich ein Foto von meiner Frau und mir gegen dieses Modell gejagt und gesagt, sag mir doch mal, wie meine Tochter mit 4 Jahren ausschauen würde, auf Basis von meiner Frau und mir. Da ist ein Foto rausgekommen und das habe ich dann meiner Schwiegermutter gezeigt und mein Schwiegervater hat dann von der Seite das Bild nur gesehen und hat gesagt, ah, hat Laura eine neue Frisur.
Krass.
Und das war halt richtig und dieses Bild, das ist unfassbar ähnlich. Und genau deswegen, das ist eine Angst, die ich habe. Und deswegen möchte ich auch, dass Menschen verantwortungsvoll mit KI umgehen, was sie mit ihren Bildern machen, sich auch bewusst sind, wenn ich die rausgebe, was andere damit machen. Das ist so ein bisschen die private Angst. Deswegen immer mitdenken, sage ich, wenn man KI benutzt. Mhm. Auf der anderen Seite, als ChatGPT rausgekommen ist und dieses Chatten mit KI ist ja nicht neu, das gibt es ja auch schon seit 10, 15 Jahren. Google hatte da schon Modelle in der Vergangenheit. Und das ist vielleicht auch an die Retailer da draußen. Die Lösung muss nicht fancy ausschauen. Die Lösung muss nicht brillant sein und ins letzte Detail durchdacht. Eine hässliche Webseite, sorry, OpenAI, aber so schön war sie am Anfang nicht. Eine hässliche Webseite, die einen magischen Chatbot dahinter hat, tut manchmal einfach auch den Job, eine ganze Industrie zu disrupten. Und das hat mich total begeistert. Und deswegen sehe ich das immer so mit so zwei Augen, die Privatperson und die professionelle Verkäufer, wie auch immer Person. Das sind so zwei Welten, die da in mir leben.
Ja, Mike, ich danke dir für die Insights heute hier. Du solltest, glaube ich, sowas machen, so einen Online-Kurs für Eltern, wie sie mediensensibel, datensensibel mit den Daten rund um ihr Kind umgehen. Das habe ich gerade für mich total mitgenommen. Das solltest du auf jeden Fall machen und weiter natürlich bei ServiceNow arbeiten. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank.
Dankeschön. Bis bald.
Ja, ich danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen aus dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Sterne gebt. Schreibt mir auch gerne Feedback auf LinkedIn, wie es für euch passt. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.